Herzlich willkommen zur dritten und letzten Episode des Podcasts Gemeinsam durch den Wörterwald. Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Mit diesem Podcast begleiten wir die Fachtagung, die am 18. Februar online stattgefunden hat. Da gab es Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden. Und in der letzten Podcast-Episode hatten wir einen Gast aus der Alphabetisierungspraxis zum Thema politische Grundbildung. Und diesmal, in dieser dritten Episode, da kümmern wir uns um das Thema Gesundheitskompetenz. Ein Workshop bei der Tagung beschäftigte sich nämlich mit genau diesem Thema, also mit gesundheitlicher Grundbildung und welche Verbindung es zu Alphabetisierungskursen gibt. Input kam in dem Workshop von Tessa Schulenkorf. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, sie beschäftigt sich mit Medien- und Gesundheitskompetenz und sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bielefeld am Lehrstuhl für Sozialisationsforschung. Ich freue mich, dass sie jetzt noch einmal mit mir verbunden ist. Hallo Frau Schulenkorf.
Hallo Herr Stein.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung unter anderem mit dem Thema Gesundheitskompetenz. Darum ist es ja auch gegangen in der Veranstaltung. Vielleicht fangen wir mal so an. Was verbirgt sich denn ganz genau hinter diesem Begriff Gesundheitskompetenz?
Also der Begriff Gesundheitskompetenz, da können wir uns vielleicht erstmal zunächst etwas unterkomplex nähern, würde ich sagen. Also eigentlich bezeichnet das Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden von Gesundheitsinformationen. Und trotzdem meint der Begriff so ein bisschen mehr als nur das Wissen von Informationen oder von Gesundheitsinformationen, sondern auch, ja, wie man schon gehört hat, so ein bisschen den Umgang eigentlich mit Gesundheitsinformationen und darum, wie ich mit diesen Informationen eben umgehe, um Entscheidungen für mich zu treffen, die dann ja gesundheitsförderlich oder eben auch nicht so gesundheitsförderlich sein können. Und ja, das wäre so ein bisschen das unterkomplexe Verständnis mittlerweile. Geht man auch davon aus, dass eigentlich noch viel mehr dazu gehört. Also da die Motivation, die ich habe, mich mit Gesundheitsinhalten zu beschäftigen, aber eben auch Systeme und Institutionen. Also dass es eben nicht nur eine rein personelle Fähigkeit ist, sondern eben auch die Systeme und Institutionen sich gesundheitskompetent aufstellen können. Also wie sie beispielsweise Gesundheitsinformationen verständlich, zugänglich, handhabbar machen und ja, wie sich eben Systeme aufstellen, sodass dann eben die personelle Fähigkeit quasi der begegnet wird, auch von der institutionellen Seite. Also wir sprechen da häufig von so einem relationalen Verständnis. Mhm. Einmal die individuelle Kompetenz, aber eben auch die Komplexität und Anforderungen von Systemen, die da entgegentritt.
Mhm. Und wenn man mal so auf Deutschland guckt, welche Bedeutung hat dieses Thema, das Sie beforschen, das intensiv, welche Bedeutung hat das Thema bei uns in Deutschland mittlerweile?
Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es noch recht neu, also im Gegensatz so beispielsweise Australien, Kanada, USA, steckt das hier in Europa tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Das hat eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren verstärkt Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist für die Forschung noch recht neu. Das kann noch als recht jung bezeichnet werden. In Deutschland haben wir aber dafür in den letzten Jahren tatsächlich schon mehrere Errungenschaften sozusagen verzeichnen können. Es existiert zum Beispiel seit 2018 bereits ein nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz, der zum Beispiel auf 50 Seiten darlegt, wie die Gesundheitskompetenz in Deutschland gefördert werden kann. Und seitdem werden auch immer regelmäßig neue Strategiepapiere erstellt, entwickelt, die das eben für bestimmte Zielgruppen und Institutionen fokussieren. Und ja, welche Bedeutung, das kann ich jetzt für, ja, nicht nur pauschal für Deutschland sagen, aber das haben wir ja eigentlich vielleicht auch ganz gut an der Corona-Pandemie gesehen. Das ist irgendwie für jeden und jede essentiell mit Gesundheitsinformationen umgehen zu können.
Und warum ist das Thema dann doch noch so verhältnismäßig neu, wie Sie es vorhin auch gesagt haben? Weil wichtig ist es ja auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das liegt einfach daran, dass sich der Gegenstand Gesundheitskompetenz einfach aus vielen verschiedenen Strömungen erst so ein bisschen herausgeformt hat, zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive. Also es gibt da beispielsweise die Strömung von früher aus der schulischen Gesundheitserziehung oder Gesundheitsbildung, hat man vielleicht auch schon mal gehört, aus der Versorgungsforschung, aus der Medizin, aus der Gesundheitsförderung. Das sind alles verwandte Bereiche, Disziplinen, die ähnlich geforscht haben. Und dieser Gegenstand Gesundheitskompetenz, den musste sich erst einmal herausschälen. Also das konnte ganz gut beobachtet werden Anfang der 2000er. Da gab es zu dem Gegenstand Gesundheitskompetenz ein paar mehr als 100 wissenschaftliche Artikel Und 2010 waren es dann bereits schon mehr als 1000. Also da hat man richtig einen rapiden Anstieg beobachten können. Und seitdem wird es auch immer zugänglicher und prominenter. Ja, zu dem Warum das so neu ist, würde ich wirklich einfach sagen, dass es grundsätzlich immer ein wenig dauert, bis eben Forschungsgegenstände sich so herauskristallisieren, vor allen Dingen, wenn sie eben noch aus anderen Nachbargegenständen sich abgrenzen müssen beispielsweise.
Und wenn man das jetzt mal ein bisschen mit Inhalt füllt, ein bisschen haben wir es ja schon gemacht, aber welche Bereiche gehören da so dazu zu Gesundheitskompetenz? Also was sind das so für Themen, die da eine Rolle spielen können?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das eigentlich jegliche Informationen betrifft und auch jegliche Entscheidungen, die wir für unsere Gesundheit treffen. Das ist dann vielleicht sogar jedem selbst überlassen, was er oder sie zur Gesundheit zählt. Aber wenn wir das mal so mit Beispielen füllen wollen, dann gehört da sowas dazu wie das Verständnis eines Beipackzettels, eines Medikaments, aber auch, dass ich weiß, wie ich zum Beispiel Rückenschmerzen vorbeugen kann, wie ich eine Kassenleistung beantrage, aber auch, wie ich, wenn ich Kinder habe, meinen Kindern das Zähneputzen beibringe. Also das kann wirklich alles sein, von bis. Das können Ernährungsinformationen sein, Fitness. Also ja, ich glaube, da gibt es keine Grenzen.
Jetzt hatte ja die Veranstaltung das Oberthema Alphabetisierung. Was hat jetzt Gesundheitskompetenz ganz genau, ganz konkret mit Alphabetisierung oder Alphabetisierungskursen auch zu tun?
Der Begriff Gesundheitskompetenz wird im Englischen verwendet als Health Literacy. Quasi zwei Worte. Und das Health können wir ganz einfach übersetzen mit Gesundheit. Und das Literacy, da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, nämlich als Literalität, also basale Lese- und Rechtschreibkompetenzen. Und an diesem Punkt sind wir eigentlich dann schon bei Alphabetisierung. Also wenn man so möchte, kann Gesundheitskompetenz bzw. Health Literacy als so ein Derivat aus Literalität und Gesundheit bezeichnet werden. Wobei ich dazu eben sagen muss, dass eigentlich wieder mehr diesem unterkomplexen Verständnis dann folgen würde. Also es geht mittlerweile nicht mehr nur darum, bloße Gesundheitsinformationen lesen und verstehen zu können, sondern eben mittlerweile wurde halt häufiger schon darauf hingewiesen im Forschungsdiskurs, dass genau dieser Umgang mit gesundheitsbezogenen Informationen noch viel mehr ist, dass es situations- und kontextabhängig ist und ja, dass es eben nicht mehr nur ausschließlich von Lese- und Rechtschreibkompetenzen abhängt, aber natürlich auch davon beeinflusst wird, ganz klar. Trotzdem auch noch von ganz vielen weiteren Faktoren beeinflusst wird, sozioökonomische Mittel zum Beispiel oder auch wie ich sozialisiert wurde, ob ich krank bin, ob ich gesund bin und so weiter.
Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Anstrengungen, Menschen gesundheitskompetent zu machen, sie beforschen das Thema. Politik interessiert sich auch dafür. Warum ist das so? Ist das nicht eigentlich ein Thema, das für jeden Menschen ja sehr, sehr persönlich, sehr individuell ist, Gesundheit und auch sich Informationen über die eigene Gesundheit zu verschaffen?
Ja, das könnte man denken. Allerdings, klar, hat die Politik eigentlich natürlich ein Interesse daran, die Gesellschaft irgendwie gesundheitskompetenter zu machen, damit sie ja beispielsweise mehr Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nimmt und sich gesünder ernährt und dadurch dann weniger das Krankensystem beansprucht. Aber auch da müssen wir eigentlich sehen, dass auch die Politik selbst eigentlich in der Verantwortung ist, nämlich dahingehend, dass sie eben Zugang und Verständlichkeit von gesundheitsbezogenen Informationen so leicht wie möglich gestalten muss. Also es kann und sollte nicht die Aufgabe eines jeden Individuums sein, sich irgendwie möglichst gesundheitskompetent zu trainieren, nur damit eben dann die besten Gesundheitsentscheidungen getroffen werden können. Also im Forschungsdiskurs wurde es auch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eben keine Verantwortungsverschiebung geben darf. Also Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz darf eben nicht unterstellt werden, dass sie jetzt selbst schuld daran seien, dass sie sich nicht gesundheitsförderlich verhalten. Und daran kann man auch schon sehen, dass Gesundheit eben nicht unbedingt nur ein individuelles Thema ist. Dazu gehören dann nämlich auch beispielsweise, dass man Gesundheitssysteme politisch dann eben so aufstellt, dass die richtige Krankenbehandlung schnell und effizient aufgesucht werden kann. Oder dass auch Schulen beispielsweise es Kindern und Jugendlichen erleichtert, sich gesundheitsbewusst zu verhalten, zum Beispiel durch gesundes Mensaessen oder Pausensport oder sonstiges. Oder dass gesunde Lebensmittel theoretisch nicht teurer sein dürfen als ungesunde. Oder dass Beipackzettel verständlich formuliert werden. All das sind ja politische Themen. Also mir ist dass die Beispiele vielleicht etwas hinken, weil natürlich Beipackzettel sich rechtlich absichern müssen und auch Lebensmittelpreise natürlich nicht nach gesundheitsförderlichen Eigenschaften irgendwie bepreist werden, aber das zeigt nochmal ganz klar, dass das eben nicht nur ein individuelles Thema ist, sondern die Politik ist da eben auch gefragt, gesundheitsförderliche Bedingungen zu schaffen, die das eben möglich machen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten.
Und wenn wir mal auf die Bevölkerung in Deutschland gucken, wie ist es denn da mit der Gesundheitskompetenz ganz allgemein bestellt? Gibt es da einen Zusammenhang? Zum Beispiel damit, in welchem sozialen Umfeld sich jemand bewegt. Gibt es da Erkenntnisse drüber?
Also grundsätzlich haben aktuelle Studien gezeigt, dass etwa die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland eine inadäquate oder problematische Gesundheitskompetenz aufweisen. Also allgemein gesagt eine geringe Gesundheitskompetenz. Und durch verschiedene wissenschaftliche Studien wurde schon im Vorfeld eben diese geringe Gesundheitskompetenz mit verschiedenen Verhaltensweisen assoziiert. Also beispielsweise mit der schlechteren Befolgung medizinischer Anweisungen oder auch der höheren Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes, der unzureichenden Nutzung präventiver Angebote, also Vorsorgeuntersuchungen werden nicht in Anspruch genommen, aber auch grundsätzlich einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand. Und in Bezug auf das soziale Umfeld wurde in den letzten Jahren in der Forschung immer wieder der soziale Gradient, so heißt es, beschrieben, nämlich dass eigentlich Gesundheitskompetenz durch Faktoren wie eben das Alter, Einkommen, Berufsstand, Bildungsniveau, aber auch die Herkunft beeinflusst wird. Mhm. Entsprechend geht man also davon aus, dass sozial und ökonomisch benachteiligte Gruppen weniger Zugangsmöglichkeiten zu gesundheitsbezogener Information haben und demnach dann auch eine geringere Gesundheitskompetenz, weil sie dann zum Beispiel relevante Informationen gar nicht erst erhalten und dann eben auch nicht danach handeln können natürlich. Mhm. Und eigentlich beginnt da dann der Kreislauf, also geringere Gesundheitskompetenz führt also zu weniger Zugang zu Gesundheitsinformationen und das verstärkt eben die Tatsache, dass sie ja auch keine Gesundheitskompetenz aufbauen können. Also man kann eigentlich sagen, Gesundheitskompetenz ist in der deutschen Bevölkerung ungleich verteilt und folgt dann eben diesem sozialen Gradienten und diese Problematik, die verstetigt sich eigentlich ständig, also die wird immer wieder reproduziert dadurch.
Also 50% ist ja schon eine Menge. Warum ist das so? Gibt es darüber Erkenntnisse?
Also in den Studien wird halt eben gefragt, wie leicht oder schwer es den Menschen fällt, gesundheitsbezogene Informationen einzuordnen. Also wie leicht oder schwer es ihnen fällt, zu finden, verstehen, bewerten und so weiter. Und was dann sich herauskristallisiert hat, war, dass eben die Menschen scheinbar besonders Probleme mit dem Bewerten haben. Das ist natürlich jetzt nur ein Grund von vielen, aber vieles weist eben darauf hin, dass besonders die Bewertung, die Einordnung dieses, woher weiß ich, ob eine Information gut oder schlecht ist, dass das hauptsächlich darauf hindeutet, dass die Menschen eben damit Probleme haben, also subjektiv gesehen, dass sie sich dadurch verunsichert fühlen vielleicht auch.
Wahrscheinlich hat doch Ihr Forschungsthema Gesundheitskompetenz so durch die Corona-Pandemie, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, nochmal so richtig Schub bekommen, oder?
Ja, definitiv, das würde ich auch so sehen. Ich denke, vielen Menschen ist einfach bewusst geworden, welche Relevanz irgendwie auch darin liegt, dass wir als Gesellschaft gute und valide Informationen bekommen und auch eben mit diesen umgehen können. Das kann man natürlich jetzt während der Pandemie in verschiedene Richtungen denken. Also am Anfang war es ja eben enorm wichtig zu wissen, was ist zu tun, welche Maßnahmen wurden getroffen, was wissen wir bereits über das Virus, was aber vielleicht auch nicht. Oder dann, als der Impfstoff dann vorlag oder die Impfstoffe, war es ja einfach auch wichtig, gut informiert zu sein. Ich denke, wir müssen die Debatte jetzt nicht zwingend anschneiden, aber man muss sich ja auch zum Beispiel fragen, welche Informationen Menschen für ihre Impfentscheidung nutzen zum Beispiel. Mhm. Die Sichtbarkeit des Themas ist irgendwie schon mehr gegeben, würde ich sagen. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, es steht ja trotzdem nicht allein. Also wir müssen da dann auch wieder auf die systemische Seite schauen. Also wie gut waren die Informationen aufbereitet? Wo konnten wir sie finden? Waren sie leicht zugänglich? Wie wurden sie kommuniziert? Also da spielt dann auch Wissenschaftskommunikation eigentlich eine entscheidende Rolle, nicht nur Gesundheitskompetenz, aber ganz genau, ich würde auch sagen, dass das der Begriff ist, glaube ich, mehr Menschen jetzt irgendwie handhabbarer oder prominenter als noch 2019.
Gibt es Forschungen dazu, wie gut oder wie schlecht Gesundheitsinformationen sind, die Menschen so aus dem Internet kriegen?
Ja, so ganz pauschal kann man das natürlich nicht beantworten. Dafür ist die Menge einfach mittlerweile viel zu groß, würde ich sagen. Aber was wir natürlich wissen, ist auch, dass bereits ja auch vor der Pandemie schon jetzt schlechte und gute Gesundheitsinformationen einfach im Internet zu finden waren und dass auch Suchmaschinen wie beispielsweise Google in den Trefferlisten einfach nicht danach unterscheiden, ob es nun gute Informationen sind, die oben stehen oder nicht. Es gab zum Beispiel 2017 einmal eine Studie, die hat sich dann zu gewissen Themen die 50 Top-Treffer ausgesucht bei Google und die analysiert auf inhaltliche Richtigkeit und Verständlichkeit. Und kam dann zu dem Schluss, dass etwa nur ein Viertel dieser 50 Treffer überhaupt eine hohe Qualität aufweisen. Ja, ist vielleicht ein Indiz dafür, wie viel gute oder schlechte Informationen sich dort tummeln. Google hat dann auch 2018 diese Trefferlisten zwar überarbeitet, aber ordnet das jetzt so ein bisschen nach Renommees, also nach eigenen Kategorien. Und das löst eigentlich das Grundproblem nicht so wirklich.
Also das heißt Algorithmen und somit dann also auch personalisierte Content-Feeds, die die Menschen ja so konsumieren, die beeinflussen Gesundheitskompetenz dann schon.
Schon, also sie beeinflussen vor allen Dingen, welche Gesundheitsinhalte jemandem angezeigt werden. Also sie sorgen zunächst einmal dafür, dass ich mich mit verschiedenen Gesundheitsinhalten konfrontiert sehe. Also an sich wollen soziale Medien natürlich immer erreichen, dass ich irgendwie lange in ihnen verweile und dass ich möglichst viel dort interagiere. Und je mehr Aufmerksamkeit ich diesem Medium schenke, desto mehr Interaktion mache ich dann ja dort auch. Also ich like oder teile oder kommentiere. Und desto größer wird dann ja auch wieder die Sichtbarkeit des Inhalts, den ich dort konsumiere. Was vielleicht nochmal wichtig wäre, ist zu unterscheiden zwischen Algorithmus und der nutzergesteuerten Personalisierung. Also Algorithmus nimmt wirklich nur Daten, die ich mehr oder weniger unbewusst dem Medium liefere, also mein Standort beispielsweise oder meine angeklickten Links oder meine Nutzungsdauer. Das zieht der Algorithmus sich quasi und sucht danach dann eben ja neue interessante Sachen für mich. Und die nutzergesteuerte Personalisierung, die mache ich eigentlich selbst. Also da suche ich mir gezielt dann eben Inhalte aus, die meinen Präferenzen entsprechen. Ich füge Freunde hinzu, ich abonniere bestimmte Seiten. Und in Bezug auf Gesundheitsthemen ist das natürlich dann eben auch ja besonders relevant, wenn ich mich dann beispielsweise in verschiedenen Netzwerken wiederfinde. Also es ist halt eigentlich ziemlich leicht, sich dann in so Filterblasen oder auch Echokammern selbst zu manövrieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Fan von irgendwie alternativen Heilmethoden bin und sehr viel mich in digitale Kreise begebe, die ebenfalls einen unkritischen Umgang mit alternativen Heilmethoden pflegen, dann werde ich höchstwahrscheinlich, wann immer ich möchte, darin bestätigt, dass alternative Heilmethoden die einzig gesunde Maßnahme für den Körper sind. Und das ist vielleicht das, was man, ist jetzt vielleicht spitz formuliert, aber eigentlich zeigt es einfach nur, dass zu was eben Gesundheitsinhalte in sozialen Medien fähig sein können.
Und trotzdem ist natürlich diese Personalisierung, die ich selber vornehme, auch nur ja sehr begrenzt tatsächlich von mir steuerbar, weil dann wiederum der Algorithmus natürlich schon auch diese Voreinstellungen gewissermaßen benutzt, um mir dann wieder ja Inhalte zu präsentieren, auf die ich dann letztendlich in jedem einzelnen Punkt keinen Einfluss mehr habe.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, das bedingt sich so gegenseitig. Man fühlt das irgendwie unbewusst und bewusst mit eigenen Präferenzen und Neigungen, aber umso größer ist ja dann auch einfach die Gefahr, dass ich auch nicht merke, dass ich mich in einer Echokammer oder in einer Filterblase befinde. Dass ich das Gefühl habe, oh wow, immer wenn ich in das und das soziale Medium gehe, da sind ja alle der gleichen Meinung wie ich. Und das ist eben dann das Gefährliche. Und das ist auch das, wo ja möglicherweise Gesundheitskompetenz ansetzen kann, nämlich mit ja Kriterien, die ich erlerne, wie ich eben dann Inhalte einordnen kann, was natürlich super schwierig ist, wenn ich dann sozialen Netzwerken befinde, die ich gut finde, die alle sehr meinungslastig sind, also nicht mehr eben diesen Filter vorher haben wie in traditionellen Medien, wo dann eben vorher gefiltert wird, sind das valide Informationen, sind das richtige oder nicht, sondern ich einfach die ganze Keule Meinung von allen möglichen Menschen bekomme, die mir dann auch zusagt, weil ich ja mir die so ausgesucht habe.
Und das geht ja sogar noch weiter bis dann hin zu konkreter Kritik an, sagen wir mal, seriösen Medien, denen man dann plötzlich auch nicht mehr glaubt.
Ja, genau. Das ist an dem Punkt natürlich, ist dann die Frage, wo Gesundheitskompetenz dann noch ansetzen kann. Natürlich die pauschale Kritik an den traditionellen oder klassischen Medien einfach viel weiter reicht als das, was jetzt noch irgendwelche Gesundheitsinformationen betrifft. Eine pauschale Kritik äußere an traditionellen Medien und diesen nicht mehr Glauben schenke, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel bringen. Also würde ich jetzt einfach mal so vermuten, da jetzt mit irgendwelchen Qualitätskriterien für Informationen zu kommen. Weil wenn ich dann sage, naja, schaut doch mal nach evidenzbasierten Gesundheitsinformationen, dann wird wahrscheinlich auch ein Argument gebracht, warum eben evidenzbasierte Gesundheitsinformationen gekauft sind.
Ja, aber wie kann man denn dann aus der Nummer, aus diesem Kreislauf wieder rauskommen? Also wie kann man dafür sorgen, dass Menschen einfach mehr gesicherte, seriöse Informationen eben zum Thema Gesundheit aus dem Internet bekommen?
Also an dem Punkt, wo dann eben schon pauschale Medienkritik geäußert wird, hätte ich darauf jetzt keine Antwort, aber natürlich ein paar Punkte vorher, dass es erst gar nicht dazu kommt. Da bräuchte es auf jeden Fall eine Sensibilisierung für verschiedene Qualitätskriterien. Ich muss einfach wissen, wie kann ich denn gute Informationen erkennen? Es braucht aber dann genauso auch von außen mehr Regulation. Also beispielsweise hat ja Facebook schon Maßnahmen ergriffen gegen Desinformation, die aber bei weitem noch nicht ausreichen. Also es reicht halt nicht, da immer drunter zu schreiben, möglicherweise Fake News. auch Faktenchecks zum Beispiel sind auch wichtig. Faktchecker leisten großartige Arbeit, wie zum Beispiel von Korrektiv. Die sind unglaublich wichtig, aber können auch die Masse an Desinformationen gar nicht bearbeiten. Wenn es dann also zu diesen Qualitätskriterien kommt, dann kann ich vielleicht beispielhaft einmal kurz beschreiben. Wir haben zum Beispiel eine Intervention für SchülerInnen der 7. bis 10. Klassen, wo wir eben genau solche Qualitätskriterien auf den Weg geben möchten. Also dazu gehört dann beispielsweise, dass sie lernen, wie man schaut, wie der Inhalt präsentiert wird, ob der irgendwie sehr emotional geschrieben ist, Gefühle auslösen soll oder ob er eher sachlich ist, ob er einseitig präsentiert wird, wie aktuell er ist, welche Quellen genutzt werden, wer die Information verfasst hat, welcher Medienanbieter dahinter steht, ob es Sponsoren gibt oder welches Publikum auch überhaupt erreicht werden soll. Also das sind alles so Kriterien, an denen man sich so langhangeln kann und wo man dann so eine kleine Checkliste eben ausfüllen kann und schauen kann, naja, sind das wohl gesicherte Informationen oder ist das eher eine Meinung, die da jemand kundgibt? Also das wäre sowas, wo ich sagen würde, da kann man ansetzen, da kann sich vielleicht ein jeder mal sich selbst ein bisschen reflektieren oder wenn er sich nicht sicher ist, dann eben solche Fragebögen ausfüllen für sich selber zu schauen, was habe ich da jetzt eigentlich gerade konsumiert?
Sie haben in dem Workshop bei der Tagung den Begriff Infodemie benutzt. Finde ich sehr spannend. Also da hört man ja Begriffe Information und Epidemie irgendwie raus. Also sozusagen Informationen, die sich wie ein Virus immer weiter transportiert, kann man das sagen?
Ja, schon in etwa genau. Also der Begriff, eben diese Wortkreuzung zwischen Information und Epidemie, den gab es auch schon lange vor der Corona-Pandemie, 2000 von Gunther Eisenbach geprägt. Und die WHO hat allerdings jetzt im Zuge der Pandemie eben genau diesen Virus quasi wiederentdeckt und neu definiert. Und ja, versteht darunter heutzutage eben das auftretende Überangebot, sowohl an korrekten als auch an irreführenden Gesundheitsinformationen, wodurch es dann Menschen erschwert wird, glaubwürdige Quellen und zuverlässige Informationen zu finden. Das heißt, ja, die WHO arbeitet sehr intensiv daran, diese Auswirkungen der Infodemie irgendwie einzudämmen und hat auch eine eigene Arbeitsgruppe zusammengestellt, die sich eben mit diesem Infodemie-Management beschäftigen soll. Das scheint mir aber eigentlich eher eine Mammutaufgabe zu sein, weil wie soll man denn mittlerweile das Internet eben von allen Desinformationen befreien? Also ich glaube, das ist, ja, es ist eine große Aufgabe, aber irgendwo muss man natürlich anfangen.
Wie kann man eigentlich messen? Wie kann man als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler messen, wie gesundheitskompetent Menschen sind? Letztendlich können Sie die Teilnehmenden an einer Studie doch eigentlich auch nur befragen. Also das heißt, da ist doch dann wahrscheinlich auch ganz viel an Subjektivität noch im Spiel.
Auf jeden Fall. Und das ist auch eine bekannte und gängige Kritik an dem Instrument, dass wir eigentlich immer nur fragen, wie leicht oder schwer fällt es Ihnen, gewisse Informationen in gewissen Situationen einzuordnen. Ja, die Menschen werden einfach eben nur gefragt. Wird auch meistens kritisiert, dass wir gar nicht die Kompetenzen selbst messen. Das liegt aber daran, dass wir einfach diesem Verständnis folgen, dass dieser Umgang mit Informationen einfach situativ geprägt ist. Und in diesem Fall wäre es also nicht sinnvoll, in einer Befragungssituation einfach persönliche Kompetenzen zu messen, sondern eben die Menschen zu fragen, wie leicht oder schwer fällt es ihnen denn überhaupt, so einen Beipackzettel immer zu verstehen, dass sie sich erinnern, aha, wie war das denn letztes Mal? Aber grundsätzlich müssen wir uns natürlich mit dieser Kritik weiter beschäftigen, wie wir das messen, wie wir das in Zukunft messen wollen, weil ja, das ist natürlich auch irgendwo unser Kerngeschäft in der Forschung, dass wir eben unsere eigene Arbeit immer wieder hinterfragen und auch diskutieren natürlich.
Sie haben während der Tagung so eine Material- und Methodensammlung vorgestellt und die ist an Ihrer Uni entstanden. Vielleicht können Sie kurz noch mal skizzieren, was findet man da drin in dieser Arbeitshilfe?
Genau, die ist 2017 unter der Leitung von Professorin Doris Schäffer entstanden mit einem wissenschaftlichen Team. Und die Sammlung ist frei verfügbar im Internet zu finden, wenn man Gesundheitskompetenz und Uni Bielefeld eingibt. Und sie verfügt über 5 Kapitel. Da wird zunächst erstmal in Gesundheitskompetenz eingeführt. Dann werden Möglichkeiten beschrieben, wie man eingeschränkte Gesundheitskompetenz erkennen kann. Weiter geht es dann um angemessene Gesprächsführung und auch Kommunikationsformen. Dann wird aber genauso auch, wie ich das eben schon gesagt hatte, die systemische Ebene so ein bisschen aufgezeigt, die organisationale, also wie können eigentlich von Organisationen Gesundheitsinformationen erstellt werden, welche Sprache muss zum Beispiel genutzt werden. Und am Ende gibt es dann auch noch so ein paar begleitende Übungen zu Rahmenbedingungen, die in Organisationen geschaffen werden können, um sich eben gesundheitskompetent aufstellen zu können.
Für wen ist diese Arbeitshilfe? Also wer ist die Zielgruppe und was kann man damit genau machen?
Ja, das richtet sich eigentlich, würde ich sagen, an einfach Einrichtungen, Pflegeberatungen, auch zur Selbsthilfe, an eigentlich alle Gesundheitsprofessionen, die in irgendeiner Form mit der Kommunikation von Gesundheitsinformationen zu tun haben. Also man kann damit eigentlich ja wertvolle Strategien und Methoden für eben diese Gespräche oder einfach generell die Kommunikation von Gesundheitsinformationen erlernen oder auch Informations- und Beratungssituationen mit Menschen mit eingeschränkter Gesundheitskompetenz beispielsweise verbessern.
Ja, Tessa Schulenkorff, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bielefeld am Lehrstuhl für Sozialisationsforschung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke.
Das war die dritte Episode des dreiteiligen Podcasts Gemeinsam durch den Wörterwald. Grundbildung als Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Wir begleiten damit eine Fachtagung, die zu diesem Thema am 18. Februar online stattgefunden hat. Veranstalter dieser Tagung war das Alpha-Netz NRW des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW, gemeinsam mit der Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.